ARD Sounds.
Fedorov. In mehreren ukrainischen Städten rufen die Menschen den Namen des Mannes, der aus ihrer Sicht gerade den Krieg gegen Russland gewinnt. Michailo Fedorov, bislang Verteidigungsminister, jung, zupackend, erfolgreich. Nun aber von Präsident Zelensky kaltgestellt. Hat der Präsident damit ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem die Ukraine militärisch so gut dasteht wie lange nicht, ohne Not eine schwere innenpolitische Krise heraufbeschworen? Damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zudem in Nahost. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Peter Hornung und sitze in Hamburg. Heute ist Freitag, der 17. Juli. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Übrigens sollten wir all das, was wir gleich besprechen, Peter, mit der Fußnote versehen, dass derlei wütende Proteste wie die jetzigen in der Ukraine oder auch eine Pressekonferenz eines geschassten Ministers unter einem autoritären Regime wie dem in Russland völlig undenkbar wären. Aber das ist ja auch genau der Grund, warum die Ukraine sich militärisch wehrt. Wir reden gleich ausführlich über Fedorov, wollen aber auch dessen politisch-militärisches Erbe beleuchten, soweit man nach einem halben Jahr im Amt von Erbe sprechen kann. Konkret in unserem Schwerpunkt fragen wir, wie steht die Ukraine Mitte 2026 militärisch da? Und wir sortieren all das, was uns in den letzten Tagen an Meldungen fast ein wenig überflutet hat. Kann die Ukraine wirklich schnell Patriot-Flugabwehrraketen nachbauen? Wie weit ist das gemeinsam mit anderen Europäern verkündete antiballistische System freier? Was lernen wir aus all dem für die eigene Abschreckung in Europa? Das bespreche ich mit Frank Sauer, Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte an der Universität der Bundeswehr in München.
Aus meiner Sicht ist die Ukraine aktuell in der Vorderhand. Man merkt es ja auch daran, dass Herr Trump sich plötzlich auf die Seite der Ukraine stellt. Das passt zu ihm. Der steht dann immer lieber auf der Seite der Gewinner. Und was da eben passiert ist in den letzten Monaten, ist sehr spannend, weil es an einer zentralen Frage rührt, die wir uns auch mehr stellen müssen, als wir es bisher tun. Und diese Frage ist, wie bringt man Russland eigentlich dazu aufzuhören, wenn so ein Krieg mal angefangen hat? Das ist ja eigentlich das, was uns alle umtreibt. Und wir haben, glaube ich, bemerkt, mit gut Zureden und mit dem Anbieten eines bedingungslosen Waffenstillstands, den die Ukraine ja seit Minute 1 anbietet, ist es offensichtlich nicht getan. Herr Putin will diesen Krieg weiterführen. Also muss man eben Moskau irgendwie vermitteln, dass dieser Krieg sich nicht mehr lohnt. Und die Ukraine hat die Antwort auf diese Frage noch nicht gefunden, aber sie legt zumindest eine Fährte in eine Richtung, die die Antwort bringen könnte.
Das ganze Interview mit Frank Sauer also gleich. Zunächst aber, Peter, zur unruhigen ukrainischen Innenpolitik, die ja viel mit dem Krieg zu tun hat. Präsident Zelensky hat die Regierung umgebildet. Es geht um einen außenpolitischen Strategiewechsel, sagte Zelensky. Es gibt jetzt einen neuen Premierminister, Serhii Koretzki heißt der. Und nach einem Treffen mit der Militärführung hat Zelensky eben auch den Verteidigungsminister entlassen, Michailo Fedorov, 35 Jahre alt, sehr beliebt. Und er war bereits mit zahlreichen Etiketten behängt worden. Korruptionsbekämpfer, Drohnenkriegsarchitekt, Elon Musk-Flüsterer. Warum, Peter, wird der jetzt nach 6 Monaten im Amt schon wieder abgelöst?
Ja, das ist eine zentrale Frage. Fedorov ist ja eine ganz spannende Figur. Der war ursprünglich Minister für digitale Transformation der Ukraine. Und er war eben erst, du hast es gesagt, sehr kurz Verteidigungsminister seit Januar. Dass er jetzt entlassen wurde, dahinter steht offenbar ein Konflikt zwischen Fedorov und dem Armeechef, Oleksandr Sirski. Fedorov, der hat sich geäußert nach seiner Entlassung auf einer Pressekonferenz eben und er warf dem Armeechef vor, Reformen zu blockieren und das Land zu spalten. Fedorov hatte in seiner kurzen Amtszeit versucht, die Armee zu modernisieren und Bürokratie abzubauen. Und er hat eben diese Pressekonferenz gegeben und da hat er sich auch zum Hintergrund seiner Ablösung geäußert.
Das sind kardinale Kaderentscheidungen.
Fedorov sagt, es sei ihm um grundlegende Personalentscheidungen gegangen, um einen Wechsel. Er wollte den Armeechef und den Chef des Generalstabes austauschen. Tatsächlich haben wir keine andere Wahl, sagte Fedorov wörtlich bei dieser Pressekonferenz, wenn wir den Feind asymmetrisch und mit minimalen Verlusten besiegen wollen. Der Präsident Selenskyj, der hat da übrigens nicht klar Position bezogen, also auch nicht gegen Fedorow. Er hat gesagt, es gehe ihm um eine gute Zusammenarbeit zwischen Armee und Verteidigungsministerium. Die aber, die gab's nicht. Und da hat sich Selenskyj eben für den General entschieden, für den Armeechef. Es gab eben einen grundlegenden Konflikt zwischen Fedorow und Sirski, zwischen dem 35-Jährigen und dem 60-Jährigen, den Fedorow nun verloren hat. Der Kiew Independent, der zitiert den Leiter des Nationalen Korruptionsrates und der sagte, das ist ein Konflikt zwischen einem jungen Technokraten und einem General, der einer weitgehend postsowjetischen Militärschule entstammt. Sirski, der Armeechef, der ist Jahrgang 65, der stammt aus einer Offiziersfamilie. Seine erste Zeit hat er ja als sowjetischer Soldat verbracht. Er war auf der Moskauer Höheren Militärkommandoschule, das war die Kaderschmiede der Sowjetunion, und er ist auch Afghanistan-Veteran, also gegensätzlicher als Sirski und Fedorow, der ja überhaupt keinen militärischen Hintergrund hatte, kann man kaum sein.
Also fast ein echter Systemkonflikt jenseits des Generationenkonflikts. Aber was bedeutet jetzt diese Abberufung Fedorows?
Also sie bedeutet zunächst wohl, dass der Reformprozess in den Streitkräften und im Verteidigungsministerium gestoppt wird. Ein Reformprozess, von dem Fedorow selbst gesagt hatte, dass er unpopulär, aber eben extrem wichtig sei. Das bedeutet auch, dass sich die Führungskultur in der Armee nicht ändern wird, wahrscheinlich. Die wird als sowjetisch beschrieben. Ein Vorwurf ist zum Beispiel, dass Soldaten einfach verheizt werden an der Front, was wir ja auf russischer Seite noch viel extremer sehen. Also das Gegenteil von dem, was Fedorow jetzt gerade gesagt hat, den Feind asymmetrisch und mit minimalen Verlusten besiegen. Und man muss klar sehen, Fedorow hat zahlreiche Erfolge vorzuweisen. Du hast es ja schon erwähnt, er war derjenige gewesen, der Elon Musk davon überzeugt hat, den Russen den Zugang zu Starlink abzuschalten, also zu dem Satellitennetzwerk, das die Kommunikation eben auch an der Front ermöglichte. Das war ein schwerer Schlag für Moskau. Fedorow hat auch die erfolgreichen Kampagnen gegen die russische Logistik gestartet, auch auf der Krim, mit sogenannter Loitering-Munition, umgangssprachlich Kamikaze-Drohnen eben. Und er hat jetzt auch bei seiner Entlassung alle 20 seiner Meinung nach größten Erfolge aufgezählt. Aber er hat auch gesagt, im Hinblick auf seine Reformen, die stecken geblieben sind, heute ist unser Land viel weiter vom Sieg entfernt.
Und das ist natürlich ein Satz, der den Ukrainern jetzt nicht unbedingt Mut machen dürfte.
Genau, ja. Also es gibt wohl auch im Parlament viel Murren über den Präsidenten, über Selenskyj. Es ist da sogar von Verrat die Rede im Zusammenhang mit der Absetzung Fedorows. Ein bekannter Journalist, Serhii Sidorenko, der warnte vor verheerenden Auswirkungen auf das Vertrauen in den Staat sowie in die Person des Präsidenten. Und der Aktivist Dmytro Kosjatinski, der schrieb, wir werden Russland niemals besiegen, solange in unserer Armee und unseren Ministerien dieselbe völlige Stagnation und Korruption herrschen.
Das klingt natürlich schon alles so ein bisschen nach innenpolitischer Krise. Wie geht's denn aus deiner Sicht jetzt weiter? Nachfolger Fedorows ist ja bereits ausersehen.
Also zunächst gab es Gerüchte, dass der Innenminister General Ihor Klimenko neuer Verteidigungsminister werden soll. Jetzt aber hat Präsident Selenskyj Jewgeni Chmara ernannt. Der war bisher Leiter des Inlandsgeheimdienstes SBU. Und Selenskyj hat das auch begründet mit seiner beispiellosen Erfahrung bei technologischen Kampfeinsätzen. Der Präsident hat in dem Zusammenhang auch die SBU-Spezialeinheit Alpha erwähnt. Und die führt ja über große Entfernungen Angriffe auf die russische Öl- und Rüstungsindustrie aus. Angriffe, die, wie wir wissen, ziemlich erfolgreich sind.
Damit sind wir bei der aktuellen militärischen Lage. Wie ist die im Moment?
Es gibt Meldungen über gegenseitige Drohnenangriffe. Die Russen haben nach ukrainischen Angaben 3 Handelsschiffe in einem Hafen im Süden der Ukraine getroffen und eine Gasproduktion in der Region Kharkiv. Und die Russen selber, die sprechen von 24 ukrainischen Schiffen, die sie in der vergangenen Woche getroffen hätten, durch Drohnen, aber auch durch Raketen. Und wir haben ja schon über die ukrainischen Drohnenangriffe auf die russische Logistik gesprochen. Die seien weiter erfolgreich, das sagte ein Sprecher der ukrainischen Marine. Diese Angriffe hätten im Asowschen Meer stattgefunden, das ist ein Nebenmeer des Schwarzen Meeres, also im Nordosten. und man habe den russischen Treibstofftransport per Schiff lahmgelegt und damit die Versorgung der besetzten Krim weiter erschwert. Und zudem hätten die ukrainischen Streitkräfte ihre Drohnenangriffe auf russische Versorgungsrouten zur See auf das Schwarze Meer ausgeweitet und sie bedrohten nun auch die russischen Seeverbindungswege Richtung Bosporus. Das sind Angriffe gegen Kriegsschiffe, aber eben auch gegen Frachter. Und die setzen Russland offenbar gewaltig unter Druck, auch eben, weil den Russen der Treibstoff ausgeht.
Und hat Russland irgendwie eine Möglichkeit, diesen Mangel an Treibstoff zu kompensieren auf die eine oder andere Art und Weise?
Man versucht es zumindest. Also offenbar hat man sich jetzt an Indien gewandt, um von dort Benzin zu bekommen. Das ist natürlich einigermaßen absurd, denn die Inder, die beziehen ja, wie wir wissen, russisches Rohöl und verarbeiten es in ihren Raffinerien. Und das wurde bisher Richtung Westen verkauft. Dafür gab es auch viel Kritik an Indien. Aber jetzt brauchen es offenbar die Russen, also das Benzin. Ich war vergangenes Jahr als Indien-Korrespondent noch in Jamnagar im indischen Bundesstaat Gujarat, wo die Tanker der russischen Schattenflotte ankommen. Da haben wir verdeckt gedreht, weil das die Inder auch nicht wirklich haben wollen im Fernsehen, dass diese Schiffe da sind und dass man das tatsächlich dann sieht. Und jetzt fahren die wieder zurück nach Russland mit Benzin. Gerade ist ein Tanker, ich habe nachgeschaut, auch auf einem Schiffstracker, die Vark heißt die, unterwegs eben von Jamnagar in Gujarat Richtung Suezkanal. Und dieses Schiff, das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, hat Benzin für Russland geladen.
Das ist eine interessante Entwicklung, dass jetzt Indien Russland sozusagen mit Treibstoff versorgt. Beim Thema Energie fällt uns natürlich auch sofort der Nahe Osten und die Straße von Hormus ein. Gucken wir mal genau darauf und auf den Iran. Es gab ja am Donnerstagabend eine Fernsehansprache von US-Präsident Donald Trump. Eigentlich ja eine Gelegenheit, etwas zum Krieg mit dem Iran zu sagen, der ja gerade wieder in eine heiße Phase getreten ist. Aber, Peter, so richtig viel hat er nicht gesagt.
Ja, es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, sicher. Aber Trump hat sich vor allen Dingen zu innenpolitischen Themen geäußert, zu den bevorstehenden Midterms, zu den Wahlen und zur Rolle Chinas bei der angeblichen Beeinflussung dieser Wahlen. Zum Iran hat er tatsächlich nur einen einzigen Satz gesagt.
We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
Also auch im Iran erzielen wir große Erfolge und Sie werden die Früchte dieser Arbeit schon sehr, sehr bald sehen.
Ob diese Früchte tatsächlich bald zu sehen sind, daran bestehen ja große Zweifel. Präsident Trump hatte Anfang der Woche zunächst angekündigt, er werde jetzt eine Maut erheben lassen für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Das war aber schnell wieder vom Tisch. Dann sagte er, Könige, Emire und all jene Persönlichkeiten, die uns gut bekannt sind, hätten ihn angerufen und ihn davon abgebracht. Aber er hatte Iran ja auch wieder gedroht mit der Zerstörung ziviler Infrastruktur, von Kraftwerken, von Brücken. Und dann hat Trump erklärt, eine Frist für solche Angriffe werde es nicht geben. Aber jetzt gibt es tatsächlich Meldungen, die in diese Richtung gehen.
Ja, zumindest was die Brücken anbelangt. Die Nacht von Donnerstag auf Freitag war die sechste mit neuen Angriffen auf den Iran. CENTCOM, das zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte, das hat auf X mitgeteilt, es ginge darum, die militärischen Fähigkeiten Irans weiter zu schwächen. Aber es gibt nun iranische Medienberichte, wonach zwei Brücken im Süden des Iran angegriffen worden seien. 7 Tote habe es gegeben. Das sind Berichte, die sich nicht überprüfen lassen. Das sei in der Provinz Hormuzgan gewesen. Die Hauptstadt kennt man, Bandar Abbas. Das ist der größte Hafen Irans. Und dann hat es wohl einen Kontrollturm im iranischen Hafen Chabahar am Golf von Oman getroffen. Der ist eingestürzt nach US-Angriffen. Und US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der hat ein Foto veröffentlicht. Das soll diesen einstürzenden Kontrollturm zeigen. Die Iraner sagen, das sei zivile Infrastruktur. Der Turm habe der Überwachung des kommerziellen Schiffsverkehrs im dortigen Hafen gedient. Aber man muss wohl auch sagen, nebenan sollen Einheiten der Revolutionsgarden stationiert sein.
Und wie reagieren die Iraner auf all das?
Wieder mit Drohnenangriffen auf Bahrain, auf Kuwait, auf Katar. Da gab es wieder Warnungen an alle Mobiltelefone, dass man sich in Sicherheit bringen soll. Angriffe gegen US-Einrichtungen seien das, sagen die Iraner. Aber aus Kuwait gab es Berichte über Angriffe auf ein Kraftwerk und eine Entsalzungsanlage. Meldungen über Tote gibt es bisher nicht, aber in Katar sei ein Kind bei der Abwehr eines iranischen Raketenangriffs durch Trümmerteile verletzt worden.
Wo du gerade den US-Verteidigungsminister oder auch Kriegsminister, wie er sich ja selber gerne nennt, Pete Hegseth erwähnt hattest, der hat in dieser Woche durch einen recht ungewöhnlichen Erlass Schlagzeilen gemacht. Stichwort Testosteron.
Ja, das war tatsächlich bemerkenswert. Hegseth will ein Programm starten zur Überprüfung des Testosteronspiegels bei Soldaten über 30. Die sollen also auch sozusagen hormonell auf den Einsatz vorbereitet werden. Das sei nötig, sagte Hegseth, damit die Soldaten ihr absolut Bestes leisten können.
Bei dieser Initiative geht es nicht um künstliche Leistungssteigerung. Es geht darum, ihre natürlichen Fähigkeiten wiederherzustellen und zu optimieren, ihre Langlebigkeit zu schützen und sicherzustellen, dass sie über die biologische Grundlage verfügen, die für das Durchhalten im Kampf erforderlich ist.
Dass ein Programm für über 30-Jährige, wer unter 30 ist, der könne freiwillig daran teilnehmen, sagte Hegseth. Und das hat er nicht gesagt, es richtet sich offenbar nur an männliche Militärangehörige. Sein Ministerium jedenfalls, das soll jetzt das Haiti Department of War werden, also Haiti für High Testosterone.
Und Hegseth ist ja auch der, der sich in einem Buch über das verweichlichte US-Militär ausgelassen hat, über sogenannte softe Soldaten. Jetzt will er also mit der Spritze gegensteuern.
Ja, so könnte man sagen. Das ist schon einigermaßen bemerkenswert, weil der Einsatz von Testosteron bisher beim US-Militär eher kritisch gesehen wurde. Beschränkt eigentlich nur auf wirklich medizinische Indikationen. Und dann gibt's aber auch immer wieder Berichte über Testosteronmissbrauch. Allerdings, Hegseth hat ja einen Kabinettskollegen, der bekennender Testosteronkonsument ist. Und das ist Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., Und gegen Spritzen ist er offenbar nur, wenn damit geimpft werden soll. Aber Testosteron, das halte ihn jung und fit und männlich, meint er.
Vielen Dank, Peter, für diesen umfangreichen Überblick. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Never change a winning minister. Tausche nie einen erfolgreichen Minister aus. Gegen diesen ehernen Grundsatz scheint der ukrainische Präsident Selenskyj verstoßen zu haben, als er Verteidigungsminister Michailo Fedorow entließ, dem viele zugutehalten, im Abwehrkampf gegen Russland eine Trendwende herbeigeführt zu haben. Wir wollen genauer beleuchten, wie steht die Ukraine wirklich militärisch da, und wir wollen vor allem ein bisschen sortieren, was bedeuten all die Vereinbarungen, die NATO-Staaten mit der Ukraine zuletzt trafen? Patriot-Lizenz, Scout-Nachbau, gemeinsames Antiraketensystem Freier, da konnte man zuletzt durchaus den Über- und den Durchblick verlieren. Und den wollen wir uns zurückholen mit Frank Sauer. Er ist Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte an der Bundeswehr-Uni in München. Und ich freue mich, dass wir heute sprechen können.
Ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein kann.
Herr Sauer, der jetzt Ex-Verteidigungsminister Fedorow hat in einem Post aufgelistet, was er alles an Erfolgen vorzuweisen hat, unter anderem die Isolation der Krim, die massive Ausweitung der Drohnenproduktion, die höhere Abfangrate bei russischen Drohnen und Marschflugkörpern. Wie viel hat die Ukraine aus Ihrer Sicht gerade in letzter Zeit militärisch erreicht?
Viel hat sie erreicht, überraschend viel, würde ich sogar sagen. Also wenn Sie mich vor anderthalb Jahren gehört haben, weiß ich noch, war ich deutlich besorgter, was den Hergang in der Ukraine angeht, und hatte so ein bisschen, wie viele andere, auch den Eindruck, dass es eben Russland immer mehr Menschen auf das Problem werfen, dass es Russland dann doch irgendwann gelingen könnte, da weiter vorzudringen. Und davon kann heute keine Rede mehr sein. Also wir können mindestens drei Dinge beobachten. Zum einen, Sie hatten es schon genannt, die isolierte Krim, wo zum Teil längere Stromausfälle zu beobachten sind jetzt, wo es einen massiven Treibstoffmangel gibt. Dann die Angriffe auf die Schattenflotte und natürlich eben das Aufhalten der russischen Streitkräfte am Boden und zum Teil sogar das Zurückgewinnen von Gelände. Das sind mindestens drei Punkte, die mir einfallen, die dafür sprechen, dass die Ukraine tatsächlich aktuell in der Vorderhand ist. Und vieles davon wird eben auch auf Herrn Fedorow zurückgeführt.
Bevor wir ins Detail gehen, vielleicht nochmal allgemeiner gefragt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt ja, das Blatt wendet sich. Es ist viel von Trendwende in Anführungsstrichen zu hören und zu lesen zugunsten der Ukraine. Ist das aus Ihrer Sicht schon so oder ist das noch etwas zu weit?
Nee, das ist schon so. Also ich hatte es gerade gesagt, aus meiner Sicht ist die Ukraine aktuell in der Vorderhand. Man merkt es ja auch daran, dass Herr Trump sich plötzlich auf die Seite der Ukraine stellt. Das passt zu ihm. Der steht dann immer lieber auf der Seite der Gewinner. Und was da eben passiert ist in den letzten Monaten, ist sehr spannend, weil es an einer zentralen Frage rührt, die wir uns auch vermehrt, würde ich sagen, stellen müssen oder mehr stellen müssen, als wir es bisher tun. Und diese Frage ist, wie bringt man Russland eigentlich dazu, aufzuhören, wenn so ein Krieg mal angefangen hat? Das ist ja eigentlich das, was uns alle umtreibt. Und wir haben, glaube ich, bemerkt, mit gut zureden und mit dem Anbieten eines bedingungslosen Waffenstillstands, den die Ukraine ja seit Minute 1 anbietet, ist es offensichtlich nicht getan. Herr Putin will diesen Krieg weiterführen. Also muss man eben Moskau irgendwie vermitteln, dass dieser Krieg sich nicht mehr lohnt. Und die Ukraine hat die Antwort auf diese Frage noch nicht gefunden, aber sie legt zumindest eine Fährte in eine Richtung, die die Antwort bringen könnte. Und was die Ukraine eben gemacht hat, ist in drei Tiefen, durch unbemannte Systeme, durch das, was man halt so landläufig Drohnen nennt und auch durch die Nutzung von Autonomie, Russland erheblich unter Druck zu setzen. Wenn ich das kurz erläutern darf, also ich würde eben vorne an der Front in der kürzesten Distanz es so beschreiben, dass die Ukraine es schafft, da mehr Russen zu töten und kampfunfähig zu machen, als rekrutiert werden können pro Tag. Oder pro Monat. Ja, wir wissen ja, dass zum Teil in den letzten Monaten war eben tatsächlich die Verlustrate Russlands vorne an der Front höher als die Rekrutierungsrate. Dann ist es in der mittleren Distanz, das ist ja diese Midrange-Campaign, die jetzt so sehr viel besprochen wurde in den letzten Wochen und Monaten, eben gelungen, die Logistik zu unterbrechen, sodass es immer noch schwieriger wird, für Russland vorzudringen und auch bestimmte Schlüsselfähigkeiten auszuschalten, elektronische Kampfführung, bodengebundene Flugabwehr und so weiter. Und dann in der tiefen Distanz, diese Deep Strike-Kampagne, die hat es eben geschafft, die fossile Energieinfrastruktur Russlands massiv unter Druck zu setzen, sodass wir eben wissen, zum Beispiel von den Zahlen, die der Kollege Janis Kluge von der SWP immer mal wieder sozusagen dankenswerterweise teilt, dass eben diese wahnsinnigen Gewinne, die man ja hätte erwarten können für den russischen Staatshaushalt, dadurch, dass durch den Iran-Krieg der Ölpreis stark gestiegen ist, dass die sich nicht materialisiert haben. Das heißt, vereinfacht gesagt, die Ukraine hat es geschafft, vorne sehr, sehr hohe Verlustraten zu erzeugen und hinten das Geld knapp werden zu lassen, was man braucht, um diese Verlustraten durch Rekrutierung auszugleichen. Und das ist, wie ich sagte, noch nicht die Antwort auf die Frage, wann hört Russland mit dem Kriegsführen auf? Aber man darf die Hoffnung haben, dass es vielleicht sich diese Antwort über Zeit nähert.
Und das sind die drei Tiefen, also diese drei verschiedenen Ebenen, die Sie gerade erläutert haben. In welche Ebene würden denn dann diese Angriffe der Ukraine auf die russische Schattenflotte im Asowschen Meer und auch im Schwarzen Meer mittlerweile zählen? Ist das Ebene 2 oder ist das Ebene 3?
Das ist eine sehr gute Frage, das habe ich mir auch noch nicht beantwortet. Ich würde das eher in die Kategorie tiefe Schläge sortieren, einfach funktional, weil es eben auch da darum geht, im Grunde die fossile Einnahmequelle für den russischen Staatshaushalt abzuwürgen. Und diese Mid-Range-Campaign, die eher so Abrohrartillerieende, sagen wir mal 100 Kilometer und ein bisschen drüber. Und diese Deep Strike Campaign ist viele 100 Kilometer, 1000 Kilometer plus. Also bei der Midrange Campaign sind eben auch andere Ziele entscheidend. Also ich hatte es gesagt, elektronische Kampfführung, bodengebundene Luftabwehr, Flugabwehr, Gefechtsstände, all diese Dinge. Auch das Abschnüren von Transportrouten und so weiter, um eben die Versorgung schwieriger zu machen. Das würde ich alles in diese Midrange Campaign subsumieren.
Bevor wir uns dann mal Europa und uns selbst zuwenden, nochmal die Frage, all das führt aber bislang aus Ihrer Sicht nicht dazu, dass Putin irgendwie verhandlungswillig, verhandlungsbereit, ernsthaft geworden ist.
Nein, das ist in der Tat der Fall. Bisher kann man davon nicht sprechen. Man kann aber natürlich Kaffeesatzleserei betreiben, will ich mal ganz kurz machen. Ich glaube, es gibt so ein paar Indikatoren, die andeuten, dass es zumindest ziemlich rumort bei Herrn Putin und in seinem Umfeld. Das fängt mit so kleinen Sachen an, dass Herr Putin neulich erstmals den Namen Selenskyj überhaupt ausgesprochen hat. Also da war vorher ja in der Regel die Rede dann von der Junta aus Nazis in Kiew, die da die Geschäfte führt. Aber jetzt plötzlich ist es auf der Gegenseite ein Herr Selenskyj. Das ist ganz interessant. Es ist zudem, im Economist war da zu viel zu lesen in den letzten paar Wochen, wohl so, dass im Umfeld Putins in der Moskauer Elite inzwischen dieser Krieg als ja kein russischer Krieg oder der gemeinsame Krieg betrachtet wird, sondern eben als Putins Krieg. Also es gibt da gewisse Absatzbewegungen auch in den Leuten um Putin herum. Und kürzlich zum Beispiel auch erneut im Economist ja dieses lange Interview und ein Essay mit einem dieser Oligarchen, das man natürlich sehr genau sezieren muss und wo man sehr genau hingucken muss, welches Narrativ da eigentlich präsentiert wird von Russland und so weiter. Aber was zumindest auch von einigen als ein Testballon gesehen wurde und eher als ein Ausdruck eines Kremls, der schwach ist und nicht sehr stark. Einer, der so ein bisschen vorfühlen will, auf welcher Grundlage man dann unter Umständen irgendwie in Verhandlungen treten könnte. Wann die kommen, ob die sich zeitnah materialisieren, dann in welcher Konstellation, wie lange das dauert und so weiter, das kann ich alles nicht sagen. Ich will das also jetzt, diese Kaffeesatzleserei, gleich nochmal wieder einhegen und sagen, sollte jetzt vielleicht auch niemand zu große Hoffnung schöpfen. Es kann durchaus sein, dass dieser Krieg immer nochmal wieder, so wie es ja in der Vergangenheit enttäuschenderweise auch immer wieder war, noch viele Monate anhält. Aber ich glaube, der Druck auf Russland ist jetzt gerade so groß, wie er nie war oder vielleicht höchstens in diesen Momenten, als es der Ukraine zu Beginn mal gelungen war, wirklich Russland stark zurückzudrängen.
Und zu diesem Thema Druck gehört auch, dass gerade in den letzten Tagen eine ganze Reihe an militärischen Abkommen und Zusagen von europäischen NATO-Staaten, aber auch aus den USA kamen in Richtung Ukraine. Wir können ja mal, um das alles zu sortieren, vielleicht mit der Patriot-Flugabwehr anfangen. Für deren Bau hat US-Präsident Trump der Ukraine die Zusage gemacht, dass sie die Lizenz dafür bekommen soll. Jetzt hat der ukrainische Präsident Selenskyj erklärt, bis Ende des Jahres werde sein Land technisch in der Lage sein, diese Patriots selbst herzustellen. Ist das, Herr Sauer, aus Ihrer Sicht realistisch?
Extrem schwer einzuschätzen. Ich würde mit einer Gegenfrage beginnen, weil ich hatte das nachgeschaut vor einer Weile, aber jetzt nicht mehr direkt vor unserem Gespräch. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war es immer noch nicht klar, von was wir hier eigentlich genau reden. Deswegen an Sie die Frage, wissen Sie eigentlich, ob es um Patriot Pakt 2 oder um Pakt 3 geht?
Ja, genau die Frage habe ich in einer unserer letzten Sendungen auch gestellt, aber auch noch ohne Antwort. Man hofft ja immer, weil Pakt 3 ja einzig in der Lage ist, diese ballistischen Raketen aus Russland aufzuhalten, dass es um Pakt 3 geht. Aber gesichert war das aus meiner Sicht auch noch nicht, leider.
Ja, genauso sehe ich es auch. Und hoffen habe ich prinzipiell aufgegeben mit Blick auf Herrn Trump. Und das passt natürlich auch ins Bild, das wäre so ein bisschen mein Metakommentar, dass wir so von Tag zu Tag in einem 24-Stunden-Rhythmus aktuell durch so eine Ankündigungsrhetorik durchhecheln. Und überall, wo man mal genauer hinguckt, gibt's keine Details. Ja, wir wissen nicht, welche Patriots sollen das eigentlich sein. Wir wissen nicht, diese Tomahawks, die wir jetzt angeblich kaufen, wann werden die denn überhaupt geliefert und so weiter. Also alles so Probleme, um zu versuchen, die Frage einzugrenzen zumindest. Würde ich darauf verweisen, dass MBDA in Schrobenhausen ja auch eine Lizenzproduktion von Patriot Pakt 2 wohlgemerkt gerade im Begriff ist zu beginnen. Und da war der Vorlauf natürlich schon ein längerer. Und jetzt ist Pakt 3 eigentlich das, was man dringend bräuchte. Das wird bisher nach meinem Kenntnisstand noch gar nicht irgendwo in Lizenz produziert. Ist nochmal auch ein bisschen ein leistungsfähigerer Flugkörper. Sicher sehr, sehr kompliziert. Und ob das der Ukraine gelingt, das in diesem rasanten Tempo eben zu produzieren, was auch immer es dann ist, Pakt 2 oder 3, ich würde zumindest ein Fragezeichen dahinter machen. Sind die super schnell und agil und machen Dinge, die wir für unmöglich halten? Absolut, ja. Also ich meine, die gesamte Ausrüstung, die da zum Einsatz kommt, wir hatten gerade drüber gesprochen, zum Beispiel für diese Deep Strike Campaign, ja, Firepoint 1 und 2 und Firepoint 5, Flamingo etc., diese Dinge, ja, auch mangels Taurus und so, hat sich ja die Ukraine im Grunde einfach selbst zurechtgelegt. Das heißt, die können das, absolut. Können sie es in einem halben Jahr? Weiß ich nicht.
Vielleicht passt an dieser Stelle die Frage unseres treuen Hörers Christian Ludwig ganz gut. der speziell zu Patriot wissen möchte, und das ist ja dann eine allgemeinere Frage, ich hoffe, dass Sie da eine Antwort haben, wie wird diese Munition eigentlich hergestellt? Handelt es sich eher um eine industrielle Fließbandproduktion wie bei Autos oder ist es eher wie in der Manufaktur? Wie lange dauert es, diese Raketen herzustellen und wie viele werden pro Monat eigentlich produziert? Gibt es da eine Antwort drauf?
Da gibt es eine Antwort drauf. Das sind pro Jahr überschaubare Mengen, die in den USA produziert werden. Und in den USA ist es auch so, dass man sehr stark darauf drängt, diese Produktion auszuweiten. Also bei Patriot Pack 3 haben wir ein Produktionsvolumen in den USA von 600 Stück pro Jahr. Und das soll auf 2000 steigen bis 2030. Das gibt eine ungefähre Idee, 600 pro Jahr, wie viel da möglich ist mit den Produktionskapazitäten, die in den USA existieren. So eine Produktionsstraße neu aufzubauen, dauert natürlich erstmal auch eine ganze Weile. Und eine Produktion in hoher Zahl, die dann auch sozusagen entsprechenden Qualitätsmaßstäben genügt, ist nicht so einfach. Plus schwierige Themen auch mit Blick auf Lieferketten. Das sind Komponenten, die man beispielsweise für das Feststofftriebwerk braucht, bestimmte Pulver und so weiter, bis hin zu eben Komponenten, um den Zielanflug, damit dieses Ding auch das Ziel trifft, tatsächlich sicherzustellen etc. Also tatsächlich komplizierte Sache. Die Amerikaner bauen 600 Stück davon pro Jahr, wollen das grob verdreifachen, brauchen aber dafür auch ein paar Jahre. Und ich glaube, das gibt so eine grobe Idee, wie rar dann doch diese Teile sind. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass die USA mit Blick auf Iran in den ersten paar Tagen schon wahrscheinlich um die 1000 verschossen haben, also locker eine Jahresproduktion verschossen haben innerhalb weniger Tage, dann weiß man auch sozusagen, wie es um die US-Magazintiefe steht. Und dann muss man davon ausgehen, dass die selbst brauchen vermutlich mehrere Jahre, um überhaupt das wieder auszugleichen, was jetzt gerade da in Rauch aufgegangen ist rund um den Iran.
Und man muss sich auch vor Augen führen, dass Russland die Produktion ja gerade hochfährt, ne, was ballistische Raketen angeht. Stichwort durchhecheln durch Ankündigungen. Europa und die Ukraine wollen ja auch gemeinsam ein antiballistisches Raketenprojekt namens Freya auf die Beine stellen. Eine mögliche Abschussbasis und Rakete hätte die Ukraine bereits, hat jetzt Selenskyj, der ukrainische Präsident, erklärt. Dass beide, also sowohl die Ukraine als auch die europäischen NATO-Staaten, da Nachholbedarf haben, das ist, glaube ich, offensichtlich, Herr Sauer. Ist das also ein notwendiger, wichtiger Schritt, der da getan wird?
Unbedingt. Also ich will jetzt quasi mal die politische Bewertung voranstellen und sagen, es ist extrem wichtig, dass wir in diesen Zusammenhängen europäisch eigenständiger werden. Also ich habe ja gerade geschildert, wie knapp im Grunde die Bestände auf US-Seite sind. Und selbst wenn wir sozusagen im besten aller denkbaren transatlantischen Verhältnisse gerade leben würden, was wir wahrlich nicht tun, müssten wir vermutlich lange warten auf solche Bestellungen, Patriot, Pack 3 oder sowas wie JASSM oder Tomahawk, weswegen es einfach notwendig ist aus der Situation heraus, dass wir solche Fähigkeiten für uns selbst auch entwickeln. Das ist nicht einfach, also die Lenkflugkörper, ich habe mich gerade jüngst mit jemandem darüber unterhalten, der das wirklich alles deutlich besser versteht als ich und habe mir das alles nochmal erklären lassen. Und die Lenkflugkörper sind die eine Sache, aber das andere ist eben, und das ist wohl auch das, was Patriot eben so besonders macht, sind die Radare. Und da hat man in den USA eben lange Entwicklungszeiten gehabt, lange Phasen, wo diese Systeme gereift sind und diesen Wirkungsgrad erreicht haben, den sie heute haben. Und da wurden wirklich viele Milliarden drauf geworfen. Das muss einem also klar sein. Das ist jetzt nicht nur Raketen bauen, sondern das ist die Infrastruktur drumherum, die am Ende dazu führt, dass diese Rakete dann auch tatsächlich das Ziel trifft und eben diese ballistische Rakete, die angeflogen kommt, abfängt. Plus, das haben wir auch gesehen, das ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Die Russen haben ja die Flugbahnen geringfügig geändert von ihren Raketen und noch ein paar andere Dinge getan, so dass es für die Patriot-Systeme, die es zu diesem Zeitpunkt in der Ukraine noch in ausreichender Stückzahl gab, schwieriger wurde, die Ballistik da abzufangen. Also die Abfangquote ist tatsächlich gesunken, eben weil Russland auch reagiert hat auf diese Defensive. Das heißt, man muss da dann natürlich immer auch mitgehen und darauf reagieren, was macht der Gegner, wenn plötzlich sozusagen diese Abfangsysteme nicht mehr so genau treffen, wie sie es vielleicht vorgetan haben oder wie man sich es erhofft. Und das sind alles Teile der Diskussion, das gehört alles dazu. Das ist nicht so einfach wie Raketen kaufen, sondern man muss diese Fähigkeiten entwickeln, man muss die technologischen Grundbedingungen dafür schaffen und dann diese Dinge entwickeln und permanent weiter lernen und verbessern. Und damit muss man irgendwann anfangen. Ja? Und der beste Zeitpunkt dafür wäre gestern gewesen und der zweitbeste ist heute. Und ich meine, einen Satz vielleicht noch, ich meine, Sampt und so gibt es ja schon. Also es ist auch nicht so, als ob wir gar nichts hätten in Europa. Da muss man halt draufsatteln, ja. Aber diese Aster-Raketen von Sampt, da bauen wir, glaube ich, also das ist jetzt aus der Hüfte geschossen, aber ich meine mich zu erinnern an irgendwie, ja, 4-5 Dutzend pro Jahr. Also da sind wir bei, ne, so 60-70 oder so pro Jahr. Das wären eben auch Dinge, wo man sagt, naja, bei diesen Sachen auch, Produktion hochfahren, ja.
Das ist das französische System, das in der Lage wäre, solche Raketen abzufangen, wo wir bei Frankreich gerade sind. Vielleicht kurz die Frage, Scalp, also weitreichende Waffen selbst herstellen zu können. Auch dazu hat die Ukraine in diesen Tagen eine Zusage bekommen, nämlich aus Frankreich. Wie schnell geht so etwas? Ist das unbedingt auch notwendig aus Sicht der Ukraine?
Das ist sicher für beide Seiten von Vorteil. Ja. Also ich kann mir zurzeit keine Gründe überlegen, die es plausibel machen, mit der Ukraine da nicht zu kooperieren in diesen Formaten. Wir können sehr, sehr viel lernen davon, wie die Ukraine Dinge macht, die wir bisher kaum gemacht haben oder gar nicht gemacht haben im Bereich unbemannte Systeme. Und wir können, glaube ich, auch das eine oder andere davon lernen, wie es ihnen gelungen ist, in relativ kurzer Zeit, ja, sowas wie Flamingo oder so aus dem Boden zu stampfen. Also der Flamingo ist ja so ein Marschflugkörper, nicht wie Scalp, der ist so ein bisschen kruder, aber er funktioniert ganz gut. Also von denen kommen auch nicht alle im Ziel an, da werden natürlich viele abgeschossen und so weiter. Also das ist jetzt nicht sozusagen so ein wahnsinnig ausgereiftes Hightech-System, aber es ist aus der Not, wie immer, in der Ukraine geboren und hat dann am Ende sozusagen seinen Zweck erfüllt. Und das ist ja auch mal interessant zu gucken, wie solche Sachen gemacht werden. Also es gibt aus meiner Sicht nur gute Gründe, hier diese Kooperation anzustreben. Und perspektivisch wird natürlich die Ukraine vermutlich auch ein Interesse daran haben, Waffensysteme zu entwickeln, die ja eine höhere Durchdringungsfähigkeit haben, wenn dann Russland doch mal mit seiner Flugabwehr noch ein bisschen besser würde, auch mit Blick auf die tiefer im Land gelegenen Ziele. Insofern auch hier eigentlich, wie man so schön sagt, ein No-Brainer.
Und sind wir dann damit schon wieder bei Taurus?
Nö.
Also müsste die Ukraine dann auch eine Lizenz zum Taurus-Nachbau bekommen aus Ihrer Sicht?
Kann man unter der Maßgabe, die ich gerade erläutert habe, natürlich gerne machen. Ich dachte so, Sie wollen so ein bisschen auf Taurus liefern raus. Das finde ich sozusagen ist
auch gerne. Auch gerne.
Ja, ist also kein Thema mehr. Ja, also ich muss da nur noch irgendwie lachen inzwischen, wenn das angeschnitten wird, weil wir sehen ja im Grunde, die Ukraine hat einfach nicht auf Taurus gewartet, zum Glück, sondern hat sich selber geholfen. Und ich glaube, insgesamt als politische Strategie ist eben die ukrainische Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen viel, viel besser für alle Beteiligten, insbesondere aber die Ukraine, als ihnen immer in so homöopathischen Dosen irgendwelche Einzelsysteme rüberzuschieben, die sie dann so ein bisschen irgendwie versuchen zu integrieren in dieses Potpourri aus Systemen, die sie ohnehin schon haben, um damit dann Dinge zu tun und nach 50 Schuss festzustellen, so das war's, das Magazin ist schon wieder leer, das haben wir schon nicht mehr, ja. Das ergibt wenig Sinn aus einer ukrainischen Perspektive und gibt auch wenig Sinn aus Perspektive des Lieferlandes, weil natürlich Russland dann auch Dinge lernt über diese Waffensysteme, die wir vielleicht ganz gerne hätten, die Russland nicht weiß. Ja? Und insofern gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, diese Taurus-Diskussion noch anzufangen. Es sei denn, man geht halt wirklich hin und sagt, wir bauen den gemeinsam und alle und integrieren den überall. Das kann man natürlich gerne machen. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie 3 Dutzend Taurus da irgendwie nach Russland rüberschießen. Das gibt einfach keinen Sinn.
Gut, und ist ja auch nicht in Sicht, wie Sie schon gesagt haben.
Außerdem, ja. Und ich meine, ein Satz noch, da haben wir vor allen Dingen bei der Kertschbrücke drüber gesprochen, als die noch eine hohe strategische Relevanz hatte. Entschieden haben wir die Frage bis heute nicht wirklich, also wir sitzen sie so ein bisschen aus. Und die Kertschbrücke ist ja nicht mehr bedeutsam strategisch. Die Versorgung der Krim hat auf anderen Wegen stattgefunden von russischer Seite. Und der Ukraine ist es inzwischen gelungen, diese Versorgung mit eigenen Mitteln abzuschneiden. Ja, das heißt, wir sind im Grunde 2 Umdrehungen weiter. Und das zeigt halt auch so ein bisschen sozusagen, wie asynchron unsere Diskussionen von Anfang an waren mit Blick auf das, was in der Ukraine passiert.
Gut, Eine Frage hätte ich noch, was europäische Ankündigungen angeht. Es gab zuletzt aus dem Munde von Macron die Ankündigung, dass die sogenannte Koalition der Willigen schon bald in Polen eine erste Übung abhalten will, um dann eine mögliche Schutztruppe für die Zeit, muss man ja immer dazu sagen, nach einem möglichen Waffenstillstand für die Ukraine auf die Beine zu stellen. Und diese Übung soll nun in Polen tatsächlich stattfinden in den nächsten Monaten. Die Bundesregierung, zunächst etwas widerwillig, hat jetzt nachgereicht, dass sie sich an einer solchen Übung tatsächlich beteiligen wolle. Wie blicken Sie auf all das? Und auch immer mal wieder die Frage, natürlich gehört dazu, ist eine solche Truppe, die einen möglichen Frieden, einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine absichern soll, eines Tages überhaupt realistisch?
Also die Diskussion führen wir ja auch schon länger. Die entsprechenden Gedankenspiele sind da auch schon gemacht von Kolleginnen und Kollegen im Feld, wo man das auch mit Zahlen mal belegt hat und sieht, dass das, wenn man es wirklich machen wollte, von Europa sehr, sehr viel verlangen würde und man da doch eine erhebliche Anzahl von Personen und von Material verbringen müsste. Grundsätzlich ist es natürlich alles ganz gut. Ich würde mal nochmal wieder auf die Metaebene wechseln und uns erneut vielleicht auffordern, uns mal drei Fragen zu stellen und denen nicht immer auszuweichen, weil die damit aufs Engste verbunden sind. Eigentlich müssen wir die zuerst beantworten und dann aus den Antworten ableiten, was wir da tun mit Blick auf die Koalition der Willigen, ob wir damit üben, wie viel wir dafür vielleicht zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Die erste Frage wäre, die ist geklaut vom geschätzten Kollegen Franz-Stefan Gadi, was ist es uns eigentlich wert? Also was sind wir eigentlich bereit aufs Spiel zu setzen, um mit der Ukraine gemeinsam den Frieden der Ukraine zu sichern? Erste Frage. Das haben wir noch nicht wirklich diskutiert. Die zweite Frage ist die, die ich vorhin schon mal aufgeworfen hatte. Wenn die Abschreckung scheitern sollte, sind wir bereit, die Dinge zu tun, die vermutlich notwendig wären, um Russland dazu zu zwingen, den Krieg wieder zu beenden? Und da ist natürlich eine ganz wichtige Rückkopplungsschleife drin. Wenn man sich diese Frage stellt und dann eine Antwort darauf formuliert, und diese formulierte Antwort dann dem Gegenüber auch sehr klar zu erkennen gibt, also sagt Russland, ich weiß, was zu tun wäre, um dich dazu zu zwingen, einen Krieg wieder einzustellen, den du mit uns begonnen hast, und ich bin auch bereit, diese Dinge zu tun, wenn ich muss, das wirkt abschreckend. Also man muss sich diese Frage eigentlich selber beantworten, wenn die eigene Abschreckung funktionieren soll, mit Blick auf das Gegenüber. Und die dritte Frage ist die, ob wir für all diese Szenarien eigentlich aktuell auf dem richtigen Pfad sind mit Blick auf Ausrüstung und Beschaffung. Und da würde ich auch nochmal, also keine fundamentalen Zweifel anmelden. Wir brauchen natürlich all das, was jetzt im Zulauf ist. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass das Mischungsverhältnis noch nicht stimmt zwischen sozusagen älteren, tradierten Systemen, die man weiterhin braucht, die extrem wichtig sind. Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artilleriesysteme, gar keine Frage. Und den neueren Dingen, Wegwerfsysteme unbemannt, sozusagen am Boden, in der Luft und so weiter. Und vor allen Dingen den entsprechenden Verteidigungen gegen eben jene, die der Gegner ja im Übermaß hat. Da, glaube ich, klafft noch eine erhebliche Lücke. Und diese drei Dinge, die müssen wir uns sozusagen erstmal, glaube ich, zurechtlegen und nochmal in Ruhe diskutieren. Und natürlich mit der deutschen Militärstrategie und so sind natürlich sogar inzwischen sogar offizielle Dokumente seitens der Regierung da, die auch Antworten geben, wo aber schon man den Eindruck hat, dass einiges noch sehr konventionell gedacht wird. Und wo ich auch in Gesprächen oft denke, unsere Vorstellung ist so ein bisschen, sollte wirklich was passieren, was wir alle nicht hoffen, dann stellen wir die territoriale Integrität wieder her, meinetwegen die von Litauen oder, weiß ich nicht, irgendwelchen Inseln in der Ostsee oder von Estland oder was auch immer, und dann ist der Krieg vorbei. Dann ist der Krieg aber nicht vorbei. Also dann würde man natürlich aus einer Kreml-Perspektive denken, naja, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt tun wir die Dinge, gegen die ihr vielleicht nicht so gut euch verteidigen könnt oder die euch richtig unter Druck setzen und versuchen euch noch weiter politisch auch sozusagen zu teilen etc. Und das haben wir uns eigentlich noch nicht so richtig wirklich klar gemacht, was das bedeuten könnte. Und das wäre sozusagen meine, sorry, etwas lange Antwort, die aber damit zu tun hat, wie wir uns zukünftig zur Ukraine stellen, zu unserer eigenen Sicherheit stellen und wie wir denken mit Russland sozusagen, was die Signale angeht, die wir dahin schicken wollen, umgehen.
Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, die europäischen NATO-Staaten haben noch nicht hundertprozentig verstanden, was sie von der Ukraine lernen können und müssen, um dann auch eine eigene wirksame Abschreckung gegenüber Russland zu entwickeln?
Genau, das wäre Frage 3. Das ist die Frage der Beschaffung und wie man sich aufstellt und wie man gedenkt, diesen Krieg, wenn er dann ausbricht und man ihn nicht durch Abschreckung verhindert, wie man gedenkt, den zu führen und zu gewinnen. Und da habe ich die Befürchtung, dass wir noch so ein bisschen im Alten verhaftet sind und diese Operation Hedgehog-Erfahrungen und auch andere Übungen, wo Ukrainer auftauchen mit Drohnen, zeigen uns ja, so wie wir es machen, wird es nicht klappen.
Weil die dann gewinnen in diesen Übungen gegen die NATO-Staaten.
Genau. Genau, weil wir da sehr schlecht aussehen, insbesondere mit Blick eben der mangelnden Counter-UAV-Fähigkeiten, mit Blick auf Gefechtsfahrzeuge, Infanterie und so weiter. Also das ist sozusagen eher der praktische Umsetzungsteil. Und der vorgelagerte große politische Teil ist diese Frage, wie viel sind wir bereit zu riskieren? Die Ukraine ist nicht in der EU und sie ist nicht in der NATO. Wir sind uns aber alle, glaube ich, ziemlich einig, dass die Ukraine verdammt wichtig ist, aus verschiedenen Gründen, militärisch und politisch. Aber was sind wir bereit zu riskieren auch, um der Ukraine im Zweifel beizustehen? Das ist ja auch Teil einer funktionierenden Abschreckung. Wir müssen dem Gegenüber ja sagen, ja, also, wenn da nochmal was passiert, dann hängen wir da voll mit drin. Das muss ja signalisiert sein. Sonst setzt der Kreml unter Umständen darauf zu sagen, haha, ich kann da nochmal was anfangen. Die Europäer, die meinen das ja gar nicht ernst. Die ziehen ja sofort ab, wenn da wirklich was passiert. So, und ich beantworte diese Fragen jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich sage nur, haben wir die mal klar rauspräpariert und uns wirklich vorgelegt und uns ehrlich gemacht und gesagt, das ist unsere Antwort darauf? Ich würde sagen, bisher nein.
Gut, Herr Sauer, dann gucken wir, ob wir Antworten bekommen in nächster Zeit auf all diese aufgeworfenen Fragen. Ich danke jedenfalls schon mal für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Vielen Dank, Kai. Und für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es nicht wie gewohnt am Dienstag, sondern wegen der Sommerferien am kommenden Freitag. Bis Ende August senden wir wöchentlich eine Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Es sei denn, es passiert bis dahin Außergewöhnliches. Dann melden wir uns wie gewohnt mit Sonderausgaben. Und tägliche Updates liefert die Nachrichtenredaktion von NDR Info. Sie berichtet über militärische Lagen und sicherheitspolitische Fragen im Podcast Machtfragen, den Sie und ihr täglich in der App ARD Sounds abrufen könnt. Worüber wir uns aber immer wieder freuen, sind Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich Peter Hornung
und Kai Küstner. Und jetzt wollen wir euch noch einen Podcast empfehlen, bei dem es um den Kokainschmuggel mit Schnellbooten nach Europa geht. Und auch um die Frage, warum Ermittler jetzt den Einsatz von Waffen fordern. Drei neue Folgen zu hören ab sofort im NDR-Info-Podcast Organisiertes Verbrechen.
Hey, ich bin Benedikt Strunz und seit wir das letzte Mal hier über Kokain gesprochen haben, ist viel passiert. Die Schmuggelbanden haben ihr Geschäft komplett umgestellt. Und das ist gefährlich, nicht nur für Fahnder, sondern für uns alle. In unseren Recherchen geht es um ultraschnelle Speedboote, um Schießereien in Frankreich, das Ende alter Hotspots und um vertrauliche Papiere aus Polizeibehörden. Mehr bei Organisiertes Verbrechen. Kokain ohne Ende. In ARD Sounds und überall da, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich.